Peter und Bob konnten sich später nicht genau erklären, wie Justus es geschafft hatte, Onkel Titus umzustimmen. Nach dessen Rückkehr aus Salinas hatte Justus ihm in wenigen Worten erklärt, dass er dringend in Carmine Falls bleiben musste, um die Familie seiner Mutter kennenzulernen. Onkel Titus hatte sich zwar geweigert, den Trödel der Abernathys einzuladen, aber dafür hatte er sich mit den Eltern von Peter und Bob verständigt. Fast ebenso erstaunlich war, dass sowohl die Shaws als auch die Andrews sofort grünes Licht gegeben hatten. Innerhalb von einer Stunde war alles organisiert. Titus Jonas hatte ein Zimmer im California Inn gebucht, der Pension, die schräg gegenüber vom Haus der Abernathys lag. Sie wurde von einer fülligen Mitfünfzigerin namens Clementine Wheat geführt. Die Frau verabschiedete Justus' Onkel mit dem Versprechen, gut auf die Jungs aufzupassen. Kurz darauf servierte sie den drei Detektiven ein fürstliches Abendessen und ein weiterer Gast checkte in der Pension ein älterer Herr mit weißen Haaren und einer feinen Hornbrille. Er stellte sich Mrs. Wheat als Mr. Green vor und zog sich mit seinem kleinen Lederkoffer direkt auf sein Zimmer zurück. Und auch die Jungen beschlossen, sich zeitig schlafen zu legen. Justus setzte darauf, die Abernathys am nächsten Morgen zu überrumpeln und sich bis dahin eine Gesprächstaktik zurechtzulegen.
So, aufstehen, Kollegen. Für heute stehen eine Menge Ermittlungen auf dem Programm.
Das nervt, Justus. Echt jetzt?
Gönn uns doch zumindest eine Minute, um erst mal wach zu werden.
Ja, einverstanden. Schließlich wisst ihr ja noch nicht, wo ich heute Nacht war.
Wie meinst du das? Na,
ihr wart gestern bereits eingeschlafen, als ich von draußen die Stimmen von Leland und Percival gehört habe.
Was?
Die beiden wollten irgendwo hinfahren. Ich wollte wissen, was sie so spät noch vorhatten, bin runtergeeilt und habe mit einem Rad, das vor dem Haus stand, die Verfolgung aufgenommen.
Ja, und?
Die Strecke war zum Glück nicht lang. Die beiden sind zu der Höhle gefahren, in der du dich gestern verletzt hast, Zweiter.
Oh, was wollten die da?
Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das Risiko, den beiden unbemerkt in die Höhle zu folgen, war zu groß, aber als sie nach einer halben Stunde wieder heraustraten, hörte ich, wie Leland von einer großen Sache sprach. Und von einem Kelch des Schicksals. Percival schimpfte, dass er es nicht fassen könne, bei solch einer Aktion mitzumachen. Worauf Leland sich beklagte, dass ihnen nun auch noch Percivals werter Neffe auf die Pelle rückt.
Damit bist du gemeint, Erster. Wie ging's dann weiter?
Die beiden setzten sich wieder in Lelands Wagen und fuhren davon.
Ich wusste es. Also doch, in der Höhle war etwas. Aber was hat dein Onkel damit zu tun?
Ich weiß es nicht, Peter. Wir können das nur klären, indem wir die Höhle gründlich untersuchen.
Oh nein. Ich bin noch müde und hungrig. Mein Handgelenk macht mich fertig und ich muss den Schreck von gestern noch verarbeiten.
Also, gegen ein ausgedehntes Frühstück ist nichts einzuwenden. Und dabei besprechen wir das weitere Vorgehen.
Och, okay.
Nachdem die drei ihr Frühstück beendet hatten, gingen sie zunächst zum Haus der Abernathys, um Justus' Onkel mit weiteren Fragen zu konfrontieren. Doch noch bevor sie es erreicht hatten, kamen ihnen Leland und Percival entgegen.
Was wollt ihr denn noch hier?
Die Zeit reichte gestern nicht, um alle Stücke in der Garage zu sichten. Deshalb haben wir drüben in der Pension übernachtet und würden heute gern in der Garage weitermachen.
Ja, klasse, ganz klasse. Nur zu, die Garage ist offen. Wir müssen jetzt weg.
Dürfen wir auch die alten Fahrräder benutzen?
Meinetwegen.
Und die Toilette?
Ja, ja. Hier, ihr könnt ins Haus. Gebt den Schlüssel später Jolene zurück. Sie müsste eh gleich zurückkommen.
Die haben es ja eilig.
Man könnte meinen, sie wären auf der Flucht. Aber dieses Mal fahren sie nicht zu der Höhle, sondern in die entgegengesetzte Richtung.
Ja, die holen wir nicht mehr ein.
Aber wenigstens haben wir fahrbare Untersätze. Ja, damit könnten wir zu den Höhlen fahren.
Die Räder lehnen da an der Wand. Wir brauchen eine Luftpumpe. Und zur Not auch Flickzeug, sonst fahren die Dinger nirgendwo hin.
Könnt ihr das übernehmen?
Ja, und was machst du so lange?
Ich sehe mich im Haus um.
Im Haus der Abernathys war es düster und unaufgeräumt. Als erstes durchsuchte Justus die Abfalleimer. Dann blickte er rasch in die Schränke. In der Küche und im Wohnzimmer wurde er nicht fündig. Dafür in Lilens Zimmer. Unter dem Bett befand sich neben Badelatschen und einer Jeans auch ein langärmliches Hemd. Und darauf erkannte der erste Detektiv eindeutig rote Flecken. Blut. Mit klopfendem Herzen legte er das Hemd wieder an seinen Platz zurück. Weitere Hinweise konnte er nicht entdecken. Schließlich ging Justus wieder in den ersten Stock und setzte dort die Suche fort. Im Schlafzimmer von Percival und Jolene herrschte Chaos. Die Nachttische waren ebenfalls unter Stapeln aus Kram verborgen. Auf Percivals Seite thronte ganz zuoberst ein alter Laptop, der ans Ladekabel angeschlossen war. Justus zögerte nicht und klappte ihn auf. Der erste Detektiv rechnete mit einem Passwortschutz, aber er kam ungehindert an alles heran. Da war zum Beispiel eine Seite, die erklärte, wie viel Blut man verlieren konnte, ohne zu sterben. Zwischendurch hatte Percival seine medizinischen Recherchen unterbrochen und eine Adresse nachgeschlagen. Es handelte sich um einen Bahnhof in der Nähe der Küste, an der es vor kurzem einen heftigen Erdrutsch gegeben hatte, knapp anderthalb Autostunden von Carmine Falls entfernt. Und dann waren da noch mehrere Seiten über Legenden und Mysterien. Percival hatte offenbar ausgiebig nach einem Kelch des Schicksals gesucht. Justus hob die Augenbrauen. Diesen Kelch hatte sein Onkel in der Nacht erwähnt. Rasch klickte er eine der Seiten an. Dem Text nach handelte es sich um ein magisches Trinkgefäß, das als verschollen galt.
1902 beendete Goldschmied Ruvim Kuznetsov seine Arbeit an dem legendären Kelch des Schicksals. Es ist ein unheimliches Meisterwerk aus Silber, Platin, Blutjaspis, Elfenbein, Nephrit, Onyx, Kobaltglas und Rubinen. Es heißt, Kuznetsov habe den Kelch mit Blut und Tränen versiegelt.
Nach seiner Entdeckung entschied der erste Detektiv, dass er und Bob die Höhle inspizieren sollten, während Peter damit beauftragt wurde, in einem Internetcafé diverse Recherchen zu betreiben. Als Justus und Bob mit den geflickten Rädern weggefahren waren, wollte Peter gerade die Garage abschließen, als hinter ihm plötzlich eine Stimme erklang.
Hey Junge, was machst du hier?
Mr. Washington, Ich räume hier auf. Mr. Abernathy hat meine Freunde und mich engagiert.
Eine Lüge. Nichts weiter.
Bitte?
Das ist eine infame Lüge. Von meinem Grundstück aus kann ich nicht die ganze Auffahrt sehen, aber ich kann sehr wohl hören, was gesprochen wird.
Das ist doch schön.
Du bist nicht hier, um aufzuräumen. Also lüg mich nicht an. Jede Lüge ist ein böser Geist, den du in die Welt schickst.
Nun ja, das ist... Das ist so. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Ja.
Was wollt ihr hier?
Wir übernehmen genau die Ermittlungen, die Ihr Sheriff vorschnell eingestellt hat.
Wer hat euch beauftragt?
Niemand. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Eigentlich geht es um den Onkel meines Freundes, Percival Abernathy.
Ich habe dafür Leland schon länger im Blick. Ich traue ihm nicht. Schon als Junge hat er andere zu Unsinn angestiftet. Percival und seine Schwestern sind ihm ständig auf den Leim gegangen.
Wie meinen Sie das?
Ach, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt gehen.
Aha, ja. Gut,